I am not the only one. I am not the only one to say, won't let it end this way. I am not the only one, not the only one to say.
Herzlich willkommen zum Krebsgeflüster-Podcast. Ich bin Woon, 24 Jahre alt, ein kleiner kreativer Kopf und ehemalige Krebsbetroffene. In meinem Podcast interviewe ich wöchentlich junge Erwachsene mit Krebs, die es geschafft haben, aus ihrer eigenen Erkrankung heraus etwas Positives für sich und für andere Menschen zu schaffen. Das sind Geschichten, die berühren, die manchmal zum Weinen sind, aber es sind immer Geschichten über das Ja zum Leben. Ich möchte mit diesem Podcast eine Plattform für uns junge Betroffene schaffen, zeigen, dass es uns gibt und dass wir entscheiden, wie wir das Leben sehen wollen und wie wir damit umgehen wollen. Es geht im Krebsgeflüster-Podcast nicht um das Wie oder Warum, sondern um die Geschichten jedes einzelnen Betroffenen. Jede Folge wird für sich eine emotionale Achterbahnfahrt werden und trotzdem wird am Ende eines stehen: die Liebe zum Leben. Herzlich willkommen zur Krebsgeflüster-Podcast-Folge 4. Mein heutiger Gast ist der liebe Michi. Michi ist 22 Jahre alt und ebenfalls junger Krebspatient. Und dank ihm können wir den Podcast überhaupt aufnehmen. Er hat seine Diagnose mit 19 bekommen und wird uns jetzt mal erzählen, wie sein Leben seitdem verlaufen ist und wie die Diagnose sein Leben beeinflusst hat. Also sage ich herzlich willkommen, Michi.
Hallöchen zusammen.
Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wie auch in den letzten Folgen ist natürlich meine erste Frage, wie ja die Ausgangssituation vor deiner Diagnose war, die du ja, glaube ich, im Mai 2015 bekommen hast. Warst du damals noch im Abi oder in der Ausbildung und wie sozusagen war der aktuelle Stand in deinem Leben, als du die Diagnose bekommen hast?
So, also Diagnose habe ich gekriegt, da war ich tatsächlich noch in Ausbildung. Anfang drittes Ausbildungsjahr war es.
Also auch fast fertig eigentlich.
Ja, genau, kann man so sagen. Also es ist halt so auf dem Richtung Endspurt.
Ja.
Hab mich ja soweit fit gefühlt, es war alles super, es war alles toll. Mit meiner Freundin noch zusammen gewesen damals und haben bei meinen Eltern zu Hause gewohnt. Das war dann bei uns in der Nachbarschaft, ist die Friseuse, zu der ich meistens immer gehe. Ja, und dann saß ich donnerstags auch bei ihr, donnerstags nachmittags, hab mir die Haare schneiden lassen und dann meinte sie so, Michi, dann Hals ist links so ein bisschen dick. Da habe ich so im Spiegel geguckt, so meinen Kopf so nach rechts gedreht und so, ja, tatsächlich war so eine leichte Beule zu sehen. Das hast du, hab ich vorher überhaupt noch nie wahrgenommen. Also auch meine Mutter nicht, als ich meiner Mutter das erzählt und sie dann guckte, auch meiner Freundin nicht. Haben wir alle nicht wahrgenommen. Das ist, glaube ich, dieser schleichende Prozess. Wenn es immer ganz langsam größer wird, dann merkst du es einfach nicht. Du nimmst es als normal hin.
Genau, war bei mir auch so.
Genau, und dann habe ich gesagt, gut, wenn es jetzt bis nächste Woche Dienstag nicht besser wird, gehst du nochmal zum Arzt. Ja gut, Dienstag war es dann natürlich nicht besser, wer konnte es erwarten. Dann bin ich zu meiner Hausärztin gegangen, die hat dann einen Ultraschall gemacht, dachte so, ja, Lymphknoten ist geschwollen. Warum? Abgetastet, war nichts zu spüren, war halt weich. Hat sie ihren Kollegen gerufen, also in der Praxis arbeiten 4 Ärzte. Hatte sie einen Kollegen dazu gerufen, der hat mich dann auch erst nur abgetastet, hat das Ultraschallbild nicht gesehen gehabt, dachte, nee, da ist nichts. Ja, und dann hat er sich das Ultraschallbild angeguckt und war auch erstmal etwas geschockt. Ja gut, ein großes Blutbild machen lassen. Meine Blutwerte waren top in Ordnung, alles so wie es sein sollte, alles super. Ja, was machen wir jetzt? Ja, komm, MRT. Na gut, ich mir dann im Krankenhaus bei uns in Quakenbrück MRT-Termin geholt. 2 Wochen später war ich dann dran, weil es dann mit eiliger Diagnose und so weiter gehen sollte.
Ja.
Dann lag ich eine Dreiviertelstunde in der Röhre. Der Arzt holte mich dann raus, sagte, ja, kommen Sie mal eben mit, Besprechung und tralala. Dann saßen wir in dem Raum und uns die Bilder angeguckt und er sagte mir, ich bin ehrlich, ich kann denen nicht sagen, was das ist. In diesem Moment denkst du dir erstmal, okay, und jetzt? Scheiße, was wird das hier? Was soll das hier? Ja, das Einzige, was wir machen können, sagt er, da habe ich auch schon Rücksprache mit deiner Hausärztin gehalten, wir schicken dich nach Bremen, Bremen-Mitte. Da musste ich mir dann in Bremen-Mitte, in dem Klinikum halt, das ist eine große HNO-Klinik, das sind irgendwie 15 oder 16 Ärzte, die machen den ganzen Tag wirklich nichts anderes, außer diese HNO-Geschichten. Da muss ich mir einen Termin da besorgen. Dann mussten wir halt hinfahren, erstmal Besprechungstermin, ne,
Und wie
halt
lange
auch.
hat, oh, Entschuldigung, jetzt habe ich dich
Nee,
unterbrochen.
alles gut, alles. Jetzt, ja,
Ich wollte
bitte.
fragen, wie lange das gedauert hat. Also, bis du dann in Bremen den Termin da gekriegt hast. Wie
Ich
lange war
glaube, der war
dazwischen?
2 Wochen später tatsächlich auch
Also,
nochmal.
2 Wochen,
Also nochmal
okay.
2 Wochen drauf. Also 4 Wochen, nachdem ich dann gesehen hatte, dass mein Hals halt dick ist, kann man sagen.
Ja.
Ja, dann halt da gewesen, zuerst mal zur Besprechung. Die haben sich dann die MRT-Bilder angeguckt. War halt natürlich für die nicht aussagekräftig genug. Dann haben die noch wollten die ein PET-CT-Bild haben. So. Wir dann das PET-CT-Bild haben wir dann halt machen lassen. Da hat meine Krankenkasse zum Glück nicht gemeckert. Tatsächlich. Gibt ja viele Krankenkassen, die das nicht bezahlen wollen, weil das
Ja,
ja
das
so
stimmt.
aufwendig und so teuer ist. Meine Krankenkasse hat da nicht gemosert, nicht gemeckert. Die haben es einfach hingenommen, haben gemacht. War für mich super. fand ich super. Ja gut, dann, ja. Haben sie mir dann mitgeteilt am Telefon, ja. Müssen sie halt rausnehmen. Wollen sie halt rausnehmen. Lymphknotenentnahme. Und dass sie dann direkt auch nochmal eine Spiegelung von der Lunge machen wollen und von dem Magen und von der Speiseröhre und so weiter. Dass es gleich mitgemacht wird in Vollnarkose, um halt auszuschließen, dass irgendwie noch ein Fremdkörper sitzt oder so. Ja, gut. Dann noch ein Termin zur OP-Besprechung und dann eine Woche drauf war es dann soweit. Dann musste ich halt hin. Ja, halt ganz normaler Krankenhausaufenthalt mit Einchecken und bla bla bla, ne? Wie man es halt
Wie
normalerweise
das so
kennt.
ist, ja.
Genau. Dann haben sie mir halt eine am OP-Tag, ich glaube einen Tag später wurde ich dann operiert, haben sie mir am OP-Tag halt eine Ist mir alles egal Tablette gegeben.
Dann leckt mich am Arsch Tablette.
Genau, eine Leck mich am Arsch Tablette. Ja, dann ging es dann halt los. Ja, und dann nach dem OP, also meine Mutter war noch da, bis ich fertig operiert worden bin, bis ich wieder aufgewacht bin und so. Ein Arzt sagte, OP ist super verlaufen, gab keine Komplikationen, nichts Auffälliges. Bei der Spiegelung hatten sie auch wohl erstmal auf dem ersten Blick nichts Auffälliges gesehen, aber das wollten sie dann nochmal genauer angucken halt, ne? Ja, und dann lag ich halt 1 Woche im Krankenhaus da.
Und dann haben sie sozusagen den pathologischen Befund sicherlich, auf den haben sie dann gewartet vom Lymphknoten,
Ja,
oder?
den habe ich erst irgendwie 2,5, 3 Wochen später erst gekriegt
Ach so,
tatsächlich.
tatsächlich.
Genau, also ich wurde nach 1 Woche tatsächlich entlassen. Jetzt muss ich auch mal eben ganz kurz ein großes Lob an die Krankenschwestern da in Bremen-Mitte aussprechen, weil mir ging es zwischenzeitlich so schlecht dort, weil ich einfach nur nach Hause wollte. Da hat sich eine Krankenschwester, obwohl sie eigentlich gar nicht die Zeit dazu hatte, hat sich echt die Zeit genommen, hat sich da 1/2 Stunde neben mich gesetzt und hat mit mir geredet und gesprochen
Oh, das
und
ist
mich
aber wirklich
beruhigt.
schön.
Ja. Also da wirklich habe ich gedacht, Respekt, wirklich, ne? Habe ich auch größten Respekt vor. Ja, auf jeden Fall, dann konnte ich nach Hause. Dann irgendwie habe ich mir halt schon Gedanken gemacht, ne? Was könnte das sein? Was ist das? Habe natürlich auch gegoogelt, wie eigentlich jeder Mensch, glaube ich, der sowas hat. Irgendwie kommt man dann doch nicht drum herum zu googeln. Auch wenn man ja eigentlich sagt, man sollte es nicht tun. Ja, und auf jeden Fall habe ich dann halt 2 Wochen später einen Anruf gekriegt. Sie würden halt noch auf eine Fachabteilung warten, die da ihr Urteil zu geben soll. Und da wusste ich schon, ja, scheiße. Das ist auf jeden Fall was Ernstes.
Ja.
Wenn die da noch auf eine Fachabteilung warten müssen, ist es auf jeden Fall was Ernstes. Ja, 1 Woche später habe ich dann nochmal einen Anruf gekriegt, sollte dann nochmal dahin fahren, tatsächlich. Weil die mit mir persönlich sprechen wollten. Na gut, ich wieder dahin gefahren. Mit meiner Mutter zusammen und meinem Opa, der uns netterweise da gefahren hat. Ja, und dann haben sie mir halt gesagt, ja, so und so sieht's aus. Lymphdrüsenkrebs, ne,
Oder
dass ich
hast du da
mich.
gleich die Diagnose gekriegt?
Ja, genau. Also da haben sie mir direkt die Diagnose gesagt, direkt gesagt, was Sache ist. Haben auch gar nicht lange rumgedruckst, überhaupt nicht. Und da meinte ich zu dem operierenden Arzt auch schon, der war da auch mit dabei, dass ich fast damit gerechnet hätte, habe ich ihm dann gesagt. Er erzählte mir dann halt, wo er den Lymphknoten in der Hand gehabt hatte, wusste er eigentlich schon direkt, was Sache ist. Ne?
Also hat
Aber
er bei der OP eigentlich schon den Verdacht gehabt,
genau,
als er
richtig. Aber
dich operiert
er durfte
hat.
es mir halt nicht sagen. Ne?
Ja,
Das
ist er
ist
noch
halt
nicht fundiert, das ist ja klar,
richtig,
was sie
ganz
da
genau.
erwarten.
Ganz genau. Und
Ja, und deine Mama war ja dabei, ne, als du die
genau,
Diagnose bekommen hast.
meine Mutter war dabei, ja.
Und wie war das für deine Mama?
Sie war auch sehr geschockt.
Also ich meine, das Gute ist halt, dass ihr wahrscheinlich zusammen wart, ne? Dass du nicht alleine warst und sie
Ja,
nicht alleine.
genau.
dass ihr das zusammen erfahren habt.
Ganz genau. Also,
das haben war sie halt dann,
das. Ne, erzähl, was?
Ja, ich wollte fragen, ob die dann gleich sozusagen die Tumorkonferenz noch angehängt haben, also wo besprochen wurde, was gemacht wird, oder ob.
Nein.
Okay, du hast erstmal die Diagnose bekommen.
Genau, also Bremen ist halt, sind 120 Kilometer von mir aus. Die haben mich dann, haben mir halt dann gesagt, ja, ne, Onkologe halt suchen bei mir in der Nähe irgendwie am besten, wäre eine ganz gute Wahl. Und ja, meine Mutter ist halt Arzthelferin in der Praxis, wo ich dann halt zuerst auch war, bei meiner Hausärztin. Und da hat, sie haben arbeiten mit dem Onkologen zusammen in Lohne. Und ja, der ist halt super, sagte sie. Der behandelt auch junge Patienten, ist eigentlich topfit in seinem Thema, hat eine super Praxis. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann möchte ich da halt hin. Und da hat meine Mutter halt von der Praxis aus während ihrer Arbeitszeit da halt angerufen, hat halt gefragt, ne, ob sie denn noch überhaupt noch Platz hätten sozusagen. Es gibt ja auch oft Praxen, die ja dann sagen, nee, wir nehmen keine Patienten mehr auf,
ja,
keine neuen und
oft.
So. Genau. Und ja, nee, kein Thema, kein Problem. Nächste Woche irgendwann kommen sie dann mal vorbei. Gut. In der Woche Wartezeit habe ich dann natürlich meine Ausbildung informiert, also meinen Ausbilder, meine Kollegen, soweit es geht halt. Vor allem mein Abteilungsleiter da während der Ausbildung. Die waren natürlich alle erstmal baff, schockt.
Ja, wie immer rechnet man nicht damit in dem Alter.
Richtig, ganz
oder
genau.
Oder das Umfeld erst recht nicht.
Ganz genau, so sieht's aus. Und ja gut. Dann halt nach einer Woche sind wir dann halt hingefahren. Der hat mir dann, hat dann natürlich die ganzen Befunde schon gehabt, die hat er sich natürlich alle besorgt und so weiter. Von dem Klinikum halt angefordert. Und ja. Dann hat er mir halt erklärt, ne, was Sache ist, was gemacht wird, wie es weiter vorangeht und so weiter und so fort.
Welches Stadium warst du da?
Stadium 2. Ich hatte links und rechts am Hals, also zervikal, halt geschwollene Lymphknoten tatsächlich.
Und war das nur in dem HNO-Bereich oder hattest du auch woanders? Okay.
Es war wirklich nur in diesem HNO-Bereich tatsächlich. Also da hatte ich, ja, sagen wir mal Glück. Glück im Unglück, dass
Glück,
es so früh,
ja, ich würde gerade sagen, ja,
so früh erkannt worden ist.
Ja, aber auch eigentlich Zufall bei dir, war ja auch Zufallsdiagnose.
Ja.
Dadurch, dass sie das da beim Friseur erkannt hat.
Ganz genau. Das war halt wirklich eher Zufall wie alles andere. Und ja, dann tatsächlich ja, halt Chemo nach ABVD-Schema, ne, wie es halt vorgeschrieben ist. Die müssen sich auch an gewisse Vorschriften halten, die Onkologen. ABVD-Schema, ganz normal. Ich weiß jetzt allerdings auch gerade nicht mehr, über wie viele Wochen das gewesen ist.
Und wie lange hast du denn auf die Chemo gewartet? Also du warst ja dann bei dem Onkologen, hast es da besprochen. Und hast du dann in seiner Praxis die Chemo gemacht?
Ja.
Ambulant?
Ja.
Ah ja.
Genau, das war eine ambulante Chemotherapie. Das war eine ambulante Chemo. Und ja, er wollte dann halt immer eine CT-Aufnahme vom kompletten Körper haben. Weil die da irgendwie in Bremen ja nur irgendwie dann nur das Halsbild zugeschickt hatten. Na gut, dann halt nochmal da die CT-Aufnahme gemacht. Ja, und eine Woche drauf, glaube ich, tatsächlich ging es dann auch schon los. Dann habe ich
also
mal einen
relativ fix dann.
Ja, genau, das ging echt relativ fix. Da habe ich mal ein Taxiunternehmen gesucht, ne, dann über die Krankenkasse,
Krankenfahrt,
die Taxi. Ja, genau, über Krankenfahrten, dann die Taxi, die Geschichte bezahlt. Zahlen lassen, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Und ja, dann ging es halt los. Also, so während der ersten. Ich habe tatsächlich noch was vergessen. Der Porteinsatz, der wurde mir ja auch noch eingesetzt.
Ah ja, vor der Chemo natürlich.
Vor der Chemo noch, genau, richtig. Das war dann eine Woche vor Chemo und eine Woche nach Porteinsatz. Also die soll ja so eine Woche einhallen. Dann ging die Chemo halt los. So ziemlich. Vorher war ich noch tatsächlich in Münster, in der Andrologie, habe noch Spermien einfrieren lassen. Da habe ich mich mit meiner damaligen Freundin zu entschieden.
Ah, das hast du also noch geschafft dann?
Ja,
okay.
Tatsächlich.
Und
das habe ich tatsächlich noch geschafft.
Ah, gut, weil das hatten wir ja auch schon in den letzten Folgen. Egal, ob jetzt Frauen oder Männer schaffen das ja meistens gar nicht mehr. Das ist gut.
Gibt es ja ganz oft, genau. Das habe ich auch schon oft gelesen, oft gehört, ne, dass es ja manche gar nicht geschafft hätten, weil halt die Zeit zu knapp gewesen wäre. Das ist aber mir halt der große Vorteil. Also mein Onkologe hat gesagt, nee, du nimmst dir die Zeit noch, mach es. Du hast jetzt noch die Möglichkeit dazu, tu es. Bevor es dann hinterher nicht mehr geht.
Ja, ist gut, auf jeden Fall. Super Aufklärung von deinem Onkologen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ja, dann da halt die ganze Geschichte abgeklappert. Nachteil ist er natürlich, bezahlt natürlich keine Krankenkasse.
Ja, ist er bei Frauen und Männern gleich. Ja.
Genau, das ist halt auch nicht ganz gerade günstig. Was muss man dazu sagen?
Das
ist so, ich habe da knapp 2000 Euro gelassen.
Boah. Und dann zahlst du ja noch immer für die
Lagerung, jedes Jahr 250
für die Lagerung.
Euro. Genau.
Boah, krass.
Ja, gut. Dann, ja, war halt dann die Chemo nach ABVD-Schema. Ganz normal halt. Während der Chemo ging es ihm eigentlich soweit super, tatsächlich.
Achso, du hattest auch keinen Haarausfall.
Genau, da hatte ich keinen Haarausfall. Mir war ab und zu nur sehr, sehr schlecht, dass ich nichts essen konnte. Hab dann aber von onkologischen Praxis so Tabletten verschrieben gekriegt, die dann dieses
Übelkeit so.
Übelkeit, dieses
Dämpfen.
Diesen Reiz halt blockieren im Prinzip im Gehirn. War ganz angenehm, tatsächlich. Ja, ich bin halt während meiner Chemo dann tatsächlich auch noch weiter arbeiten gegangen, ganz normal, in der Ausbildung. Hab natürlich in Absprache mit meinem Onkologen, ne, gar keine Frage. Das habe ich natürlich nicht einfach so gemacht
und deine Firma wusste ja auch Bescheid, denke ich mal,
also,
ne, dass du dann nur. Aber das ist natürlich krass. Und haben deine Azubi-Kollegen, wie haben die darauf reagiert? Also es fanden bestimmt alle.
Sind alle
gut.
Tatsächlich sehr respektvoll damit umgegangen.
Ja, das ist gut, ja.
Auch meine Ausbilder und die Ausbildungsleitung haben mir auch wirklich tatsächlich den größten Respekt gezollt. Auch meine Arbeitskollegen, also wir waren nicht immer alle zu bisschen in einer Abteilung, das hat sich halt immer aufgegliedert. Auch meine Arbeitskollegen dort in der Abteilung waren auch alle sehr, sehr, sehr respektvoll und auch der Chef davon, der hat auch gesagt, also du hast meinen größten Respekt, Junge, ne?
Schön.
Das fand er sehr, sehr bemerkenswert.
Das ist aber auch ein schöner Umgang, weil viele wissen ja auch gar nicht, gerade bei uns jungen Patienten, wie sie jetzt damit umgehen sollen.
Genau.
Das ist,
Ganz genau. Und ja gut, dann zur Berufsschule bin ich auch ganz normal gegangen. Da habe ich den Lehrern auch Bescheid gesagt. Die wussten darüber auch Bescheid. Die haben ja auch dann eher verhalten reagiert tatsächlich. Die wussten auch nicht so wirklich, wie sie damit umgehen sollen. Ist natürlich halt auch schwierig, ne? Wenn du
Natürlich ist das schwierig.
So ein Thema noch nie gehabt hattest. Also meine Ausbildungsleitung, also mein Ausbildungsbetrieb war in Oldenburg. Und ich war tatsächlich der erste Fall dort da mit so einer Geschichte.
Das glaube ich.
Hatten die vorher noch nicht was mit zu tun gehabt. Und dafür muss ich sagen, haben die das aus meiner Sicht tatsächlich sehr, 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 sehr gut gemeistert. Das muss ich denen jetzt echt lassen. Ne? Dafür noch nie so einen Fall gehabt, aber
trotzdem
haben
irgendwie
das,
gewusst, so was zu tun ist dann.
Genau, was richtig ist und was nicht halt, ne?
Aber das ist ja auch sehr hilfreich, wenn man dann in der Situation sich nicht noch Gedanken um das machen muss. Weil viele von uns haben da auch mega Probleme mit, wenn es jetzt um Job geht oder Ausbildung oder Studium. Das ist mega, mega gut, dass du da Unterstützung hattest in dieser Form.
Ganz genau, ganz genau. Und dann gehen wir halt so weiter. Abgeklappert. Es gab dann mal auch also ein, zwei Wochen, wo ich dann aber auch wirklich zu Hause geblieben bin, weil es mir dann halt absolut nicht gut ging, ich auch nicht schlafen konnte und solche Geschichten halt. Das
ja,
hatte
klar,
ich natürlich
es gibt
auch.
Halt auch schlechte Tage.
Genau, aber da bin ich dann auch tatsächlich mit meiner mit meinem Betrieb so verblieben, dass ich nicht unbedingt eine Krankschreibung dafür vorbringen muss. Da reichte denen halt dann ja der allgemeine Arztbericht, den sie da vorher gekriegt hatten, von mir noch, bezüglich der Geschichte.
Ja, das wäre ja auch nochmal mehr Anstrengung gewesen, dann jedes Mal dich wieder aufraffen, wieder zum Arzt.
Ganz genau.
Das ist schon eine gute Lösung gewesen.
Genau, richtig. Da bin ich halt mit denen so verblieben. Fand ich auch eine Top-Sache in dem Moment. Ja gut, und dann hieß es ja dann von meinem Onkologen irgendwann, wo die Chemo dann sich dann dem Ende dann neigt, halt ja Bestrahlung im Halsbereich.
Kam also auch noch dazu.
Genau. Richtig, die kam dann halt nach der Chemo noch dazu. Also er sagte dann halt so, zwischen Bestrahlung und Chemo sollten so 6 Wochen liegen. In der Regel. Warum, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht so genau. Habe ich dann halt erstmal da als in dem Moment als gegeben hingenommen.
Na, bestimmt auch wegen der Wirkzeit oder dass
ja, genau,
sich das erstmal im Körper
dass die Chemo
dann
wohl komplett aus dem Körper raus ist und solche Geschichten halt. Gut, dann bin ich dann nach circa, ich glaube, dann gleich nach 4 Wochen den ersten Besprechungstermin. Und war dann halt da. Und dann haben sie halt eine CT-Aufnahme, eine ganz normale CT-Aufnahme gemacht, zur Planung
so
halt.
Zum Kontroll-CT.
Zur Planung halt für die Bestrahlung. wie sie das machen, also wo sie da ansetzen und so weiter. Und dann haben die aber zu mir gesagt, sorry, so bestrahlen wir dich nicht, das ist uns zu groß. Retour zum Onkologen. Und in dem
Ah,
Moment denkst du,
der Knoten war zu groß.
ja.
Aha, also ist er
Oh.
nicht richtig zurückgegangen durch die Chemo, oder?
Nee, warte, pass auf. Genau, dazu komme ich jetzt. Und zwar,
Okay.
mein Onkologe hatte nach Abschluss der Chemo dann natürlich einen Ultraschall gemacht von dem Knoten. Und der Knoten sah auch soweit super aus. War halt eine gute Größe für Bestrahlung und so weiter, sagte er. Und dann, ja, in diesen 6 Wochen, die da zwischen vergangen sind, zwischen ja, eigentlichen Bestrahlungsbeginn und ja, Chemo, ist dieser Knoten wohl wieder fast auf die Größe, wie er vorher war, herangewachsen.
Ach nee, in diesen 6 Wochen Pause.
Ja, genau.
Das ist ja
Also
unglaublich.
ich dann zurück zu meinem Onkologen, ne, der dann nochmal einen Ultraschall gemacht und der guckte dann natürlich erstmal nicht schlecht. Also
Das ist ja mies.
dem ist echt der Mund runtergefallen, dem ist echt die Kinnlade runtergefallen, kann man so sagen.
Das kann ich mir vorstellen. Naja, rechnet man ja nicht mit, dass
Richtig.
die Chemo 6 Wochen erst her und dann wächst das Ding wieder in der Zeit.
Genau. Also da war der echt geschockt.
Und dann gab es nochmal Chemo,
Genau,
wahrscheinlich.
und dann gab es noch eine zweite Chemo hinterher. Diesmal aber halt natürlich in einer härteren Variante, Bikop eskaliert. Da sind mir tatsächlich die Haare auch ausgefallen, komplett am ganzen Körper.
Hast du gewartet oder hast du sie dir abrasiert vorher?
Also ich habe tatsächlich erstmal abgewartet, was so passiert. Und ja, irgendwann konnte ich mir die Haare halt büschelweise rausziehen. Und von meinem Vater, die neue Lebensgefährtin oder die neue Frau, davon die Tochter, die ist Friseuse. Und die hat mir die Haare dann zu Hause halt eben abrasiert. Weil ich dann sagte, nee, will ich nicht mehr, ab damit, habe ich keinen Bock drauf.
Ja, man will ja dann auch nicht zusehen die ganze Zeit, wie
Ganz
das
genau.
dann. Das ist ja auch so
Ganz
ein
genau.
psychischer Aspekt.
Ganz genau.
Ja.
Und ich habe mir den halt abrasiert, ja, und dann ging es dann weiter mit der zweiten Chemo. Weiterhin ganz normal weiter. Bin auch da zeitweise zwischendrin wieder arbeiten gewesen, ganz normal. Aber es näherte sich ja natürlich auch mein Ausbildungsende. Die Prüfung näherte sich. Meine schriftliche Prüfung habe ich tatsächlich im Chemokopf mitgeschrieben.
Boah,
In
Wahnsinn.
der großen versammelten Runde dort, auch und natürlich im Absprachen mit dem Onkologen dann. Und er sagte, gut, deine Blutwerte sind super, mach, kannst du machen.
Ja, weil manchmal ist das ja auch so eine immunologische Sache.
Genau.
Ja.
Ganz genau. Nee, aber
Das
meine
war
Werte waren
okay.
okay. Er sagte, ja, mach, da kannst du machen. Wenn du dich fit genug fühlst, dafür tu es. Ja, hab mich fit genug gefühlt, hab die mitgeschrieben, die schriftliche Prüfung. Ja, und dann näherte sich natürlich aber auch meine praktische. Und meine praktische Prüfung beinhaltete halt, ich musste eine Dokumentation zu einem Projekt schreiben und diese Dokumentation dann in eine Viertelstunde Präsentation packen und diese vorstellen.
Das ist schon anstrengend, auch unter der Aufregung.
Ja, genau. Und in dem Moment habe ich mir gesagt, nein, du versuchst es erst gar nicht. Habe ich dann halt wirklich alle möglichen Hebel in Bewegung gesetzt, bei der IHK angerufen, mit meinen Ausbildern gesprochen. Ob es nicht möglich ist, dass ich mein Projekt, weil der Projektantrag ist da schon lange gelaufen gewesen, ob ich mein Projekt mitnehmen kann und ein halbes Jahr später meine Prüfung machen kann. Das ging dann zum Glück tatsächlich. Nachdem dann die IHK von mir meinen Arztbericht und so weiter gekriegt hatte mit Diagnose und so weiter, haben die gesagt, ja, nee, passt, ist okay.
Gott sei Dank.
Nimm's mit, ne? Ist schon in Ordnung. Und ja, dann nach der Chemo hat er natürlich wieder mit dem Ultraschall kontrolliert, wie es denn aussieht. Sah wieder okay aus. Und dann hat er mich dann halt nochmal zur Bestrahlung geschickt. Die haben dann nochmal eine nochmalige CT-Aufnahme davon gemacht, haben gesagt, ja, so
So
tun
können
wir
wir es
das.
machen.
Ja, dann halt die Bestrahlung über 2 Wochen lang jeden Tag.
Und wie lange ging jetzt deine zweite Chemo, die du vorher
Zweite
hattest vor der Bestrahlung?
Chemo war, glaube ich, auch über 6 oder 8 Wochen.
Ja, 2 Monate,
Ja, ganz
circa.
genau.
Ja. Naja, gut, wenn das Ding wirklich so gewachsen ist
Ja,
in der Zeit, war das
richtig.
wahrscheinlich einfach sicherer.
Genau, ganz genau. Und ja, dann halt die Bestrahlung, dann ne, mit der Maske auf dem Tisch festgeschnallt und solche Geschichten.
Wie hast du das vertragen?
Da habe ich keine Probleme mit gehabt, tatsächlich.
Ah,
Also
mit der Bestrahlung hast du keine Probleme,
ich habe tatsächlich, also gibt ja viele, die dann Platzangst kriegen, habe ich kein Stück gehabt.
Das ist ja wie im MRT. Da bekommen ja auch viele Platzangst, wenn du
Hab
jetzt einen
ich,
Kopf-MRT hast oder sowas.
ja genau, nee, hab ich tatsächlich auch bei meinem MRT war es ja auch so, da lag ich ja dann auch festgegurtet da drin,
Ja,
ne?
es war
Mit
ja
dem
bei mir auch so.
Käfig, genau, und da hatte ich aber tatsächlich keine Probleme mit, überhaupt nicht.
Ja, hatte ich Gott sei Dank auch noch nie. Zum Glück. Aber es gibt viele, die da, also es sind ja immer unterschiedliche Meinungen, aber es ist spannend, dass wir jetzt sozusagen wieder im Podcast einen Fall haben, dass du sagst sozusagen, weil Andrea hatte ja auch schon keine Probleme gehabt mit der Bestrahlung und du ja auch nicht, weil es gibt ja wirklich viele. Also ich glaube, die Nebenwirkungen von den Bestrahlungen sind ja bei vielen Patienten viel schlimmer als die von der Chemo.
Ja, ganz genau. Na ja, gut, und dann halt während der Bestrahlung ging es halt bei mir los, dass mein Mund immer trockener wurde, ne? Das war natürlich klar, weil also bei mir ist jetzt der Fall gewesen, dass meine Ohrspeicheldrüsen irreparabel beschädigt worden sind.
Ach nee, die Ohrspeicheldrüsen. Mein Gebiet.
Genau, und immer sehr trockenen Mund gehabt, habe mich dann während der Bestrahlung tatsächlich immer nur, morgens Becher Joghurt, mittags ein Teller Suppe, abends ein Teller Suppe. Mehr ging dann erstmal nicht. Und dann habe ich mir halt von dem Bestrahlungsarzt künstlichen Speichel verschreiben lassen, aber der wäre auch nicht so der Hit. Also das war so gar nicht meins. Ich muss ehrlich gesagt sogar sagen, der war echt ekelhaft.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist, ja, wie soll man sagen, nicht so das Schönste oder Angenehmste.
Nee, ganz im Gegenteil. Also das war absolut so gar nicht meins.
Kann ich verstehen. Es gibt so Dinge, die muss man ja dann auch nicht. Also wenn das jetzt, wenn man sich davor selbst ekelt, selbst wenn es helfen sollte, ist das halt manchmal so eine Frage, ob man das jetzt möchte oder nicht.
Tatsächlich nur zum Schlafen gehen genommen, kurz zum Schlafen gehen, zwei Spröhre rein, damit ich in Ruhe einschlafen konnte. Das war es dann aber halt auch. Ja, und dann rückte dann halt irgendwann halt, das Sprechen wurde nach und nach immer besser, tatsächlich. Es ging dann so nach und nach, wurde es halt immer besser mit dieser Mundtrockenheit. Zum Glück.
Hat sich regeneriert, also.
Genau. Ja, und ich konnte aber trotzdem immer noch nicht vernünftig sprechen. Wir haben natürlich diese Präsentation mit den Azubis immer wieder geübt. Ne? Und der Ausbilder hat dann natürlich seine Meinung dazu abgegeben, ne? Ob das so okay ist, ob das was man besser machen könnte. Hier und da halt mal freier sprechen und solche Geschichten halt. Und dann ging es dann halt so langsam. Damit wurde es dann langsam immer besser. Und dann kam halt irgendwann der Tag, wo ich diese Prüfung halt hatte. Ich habe den Prüfern vorher einen Arztbericht von mir gegeben, habe denen gesagt, was Sache ist.
Hätte ich auch noch gemacht, zur Sicherheit, ja.
Bin halt gesagt, Leute, so und so sieht's aus. Ich habe da und damit Probleme. Beachtet das bitte. Falls ich dann halt mal irgendwann stocke, nicht so frei spreche, solche Geschichten halt. Aber ich hatte das Gefühl, es war den Prüfern scheißegal. Tatsächlich.
Naja, da ist man dann wieder in die Falschen geraten.
Ja.
Da hat man ja oft irgendwie.
Leider Gottes ja. Gut. Ging dann aber gut. Ich habe die Prüfung bestanden. War alles super. Zum Glück halt, ne? War alles supi, alles tutti. Na gut. Mein Ausbildungsbetrieb hat mich dann leider aber nicht übernommen. Hatten sie keinen passenden Platz für mich.
Ja.
Gut, konnte ich aber mit leben. Ich habe mich dann von allen verabschiedet. Die haben mich alle verabschiedet.
Also es war für dich in dem Moment dann in Ordnung, weil es nicht so, dass du da ein schlechtes Gefühl hattest oder sowas.
Überhaupt nicht. Ich,
okay, das ist gut.
Bin jetzt mit meinem letzten Abteilungsleiter von der Abteilung da, wo ich war, sogar noch auf Facebook befreundet. Wir schreiben auch ab und zu, wie es aussieht, wie es ihm geht, wie es mir geht.
Ja.
Wir schreiben also noch regelmäßig miteinander tatsächlich.
Das ist schön. Das finde ich wirklich gut.
Also er versucht auch immer noch, dass ich irgendwie einen Job intern kriege in dem Laden nochmal. Tatsächlich. Er schickt mir immer interne Stellenbeschreibungen zu und solche Sachen halt. So, das war so dann, so wie es bei mir halt abgelaufen ist die meiste Zeit.
Und wie war jetzt allgemein der Umgang deiner Familie mit deiner Diagnose? Weil ich meine, du warst 19.
Also, sehr offen, also tatsächlich sehr offen. Also ohne.
Das ist auch, glaube ich, der wichtigste Umgang damit oder der beste Weg vielleicht, ja, als es genau, tut, also zu schweigen.
Also ich habe ja auch nicht darüber geschwiegen. Ich habe natürlich auch jedem, mit dem ich darüber geredet habe, darüber erzählt.
Also hast auch sehr offen sozusagen bist damit.
Genau,
auch
also
offen
ich bin
andere.
Sehr offen damit umgegangen und mein Onkologe sagte mir das eine Mal tatsächlich, dass ich eine der wenigen Patienten in dem Alter gewesen bin, die er hatte, die nicht im Krankenhaus dann irgendwann lagen wegen Depressionen und Antidepressiva und tralala.
Ja, das glaube ich, weil viele das erstens vielleicht nicht drüber reden können am Anfang und das ist aber, glaube ich, auch nicht wollen.
Ja,
und das
genau.
ist der größte Fehler, den man machen kann, nicht darüber zu reden. Also ich finde das total wichtig, das gehört mit zur Verarbeitung darüber zu reden.
Ganz genau. Das ist es halt, richtig.
Ja, auf jeden Fall.
Das war halt so
Ja.
das A und O. Also ich habe da viel drüber gesprochen. Das war für mich selbst auch wichtig.
Und ihr
Damit ihr,
familienintern auch?
ja,
Also.
familienintern auch. Ganz offen, ganz normal darüber gesprochen. Ne? Ja.
Also
Sagen
war
wir
jetzt
so, als wäre
niemand
es so ein ganz normales Thema, was man jeden Morgen am
so beim
Frühstückstisch
Kaffeeklatsch.
bespricht.
So,
Genau.
ja. Ja,
Also
das ist.
jeder aus meinem Freundeskreis wusste es. Ne? Ja.
Es gibt ja auch viele, die das vor den, ja, nicht vielleicht vor den besten Freunden, aber es gibt wirklich viele, die das auch so im Freundeskreis ja erstmal so ein bisschen geheimer halten. Aber ich glaube, das führt früher oder später wirklich zu Problemen dann. Und ich glaube, viele wären vielleicht auch beleidigt, wenn man ihnen das nicht persönlich sagt. Also ich fand das auch wichtig, dass ich das meinem Freund persönlich sage.
Also
So dem
meine
engsten
Freundin
Kreis.
zu dem Zeitpunkt war auch überall mit dabei, die wusste immer Bescheid. Ne?
Ja, das ist
Die
ja auch wichtig, wenn man eine Partnerschaft hat.
hat immer alles aus erster Hand erfahren, kann man sagen.
Ja, bist du mit deiner damaligen Freundin jetzt noch zusammen?
Nein.
Okay, und ist das an der Diagnose? Also ist das dann letztendlich daran zerbrochen oder waren das
Nee, das war
andere?
später. Das war
Okay,
tatsächlich
also es waren
später. Also
andere
es hatte
Sachen.
damit wenig zu tun, sagen wir mal. Also
Okay.
mein Leben hat sich natürlich danach schon verändert.
Ja,
Ich
ist
habe
ja
einige
bei vielen so.
Sachen kritischer gesehen, auch ganz anders gesehen und habe
Ja.
manche Sachen natürlich auch viel, viel mehr ja, genossen, sagen wir mal. Also bin ja schon immer ein leidenschaftlicher Zocker gewesen. Ja, du hast meinen PC-Tisch auch schon gesehen auf der Website von mir.
Ja.
Und ja, das war halt immer so, wurde
Dein
dann
Hobby.
noch etwas
Auch so
schlimmer
deine
tatsächlich.
Leidenschaft.
Genau, also es wurde dann natürlich tatsächlich noch schlimmer. Also ich war etwas, ja, so richtig Fatigue will ich es jetzt auch nicht nennen, weißt du, dieses Erschöpfungssyndrom. Also so ein bisschen erschöpfter war ich danach schon, ja. Aber jetzt nicht so in extremen Fällen. Also ich
Ja.
muss dazu sagen, ich habe es mir dann auch gut gehen lassen, teilweise, ja.
Ja, ist ja vielleicht auch richtig erstmal in dem, ja, wie soll ich sagen, in dem Zeitraum, in dem Moment, in dem ich hatte das auch. Oder wir hatten das auch. Wir haben auch dann manchmal gesagt, oh, was tut uns jetzt gut? Okay, dann bleibt vielleicht nicht mehr so viel am Ende des Monats übrig, aber wir machen es jetzt einfach.
Ja, genau.
Vielleicht lebt man dann noch erstmal so.
Ja, also halt der PC-Tisch, den ich gerade angesprochen hatte, das war halt also meine Beschäftigungstherapie während der Chemo, tatsächlich.
Vielleicht ist das auch gut, weil es war deine Leidenschaft, deine Ablenkung
Genau.
und ob andere das jetzt gutheißen oder nicht,
Sei mal
weißt
dahingestellt.
du? Ja, würde ich auch sagen.
Aber es war halt
Also,
in dem Moment so meine Beschäftigung. Ich habe diesen Tisch gebaut während der Chemo mit einem Kumpel von mir zusammen, der ist Tischler. Und er hat mir dann nur am Anfang tatsächlich geholfen. Den Rest habe ich echt komplett alleine selbst gemacht.
Echt cool. Ja, es war deine Beschäftigungstherapie. Oder
Genau.
vielleicht auch deine seelische Therapie, sag ich mal.
Ja, kann man so
Ja.
sagen, genau.
Ja.
Und ja, danach ging es halt immer weiter bergauf, kann man sagen. Mit meiner Ex-Freundin, sage ich jetzt mal, leider weniger. Das ist dann halt ja, irgendwann
Zerbrochen.
zerbrochen. Weil zu dem Zeitpunkt, wo es zerbrochen ist, da ging es mir eigentlich schon wieder, ja, sehr gut.
Okay. Also war jetzt nicht unmittelbar im Zusammenhang mit der Krankheit.
Nein, nein.
Okay, weil das passiert ja vielen, deswegen wollte ich da mal nachfragen, ob das bei euch so gewesen ist. Ja, gut, dann ist
Also,
es.
wo es halt einmal fast dran zerbrochen wäre, tatsächlich ist die Familie von meiner Ex-Freundin, die ist, also ein Teil davon ist doch sehr auf diesen Naturheilkram aus und
Ah ja,
hat mich damit immer irgendwie ziemlich bedrängt.
Ja.
Und da hatte ich halt irgendwann echt die Schnauze gestrichen voll von mir
Kann
dieses
ich
anzuhören,
verstehen.
ne? Keine
Ja.
Kohlenhydrate, kein Zucker und versuch doch mal das und das und
Ja, und am besten
ne,
keine
du
Chemo,
brauchst
keine
genau,
Bestrahlung.
du brauchst keine Chemo machen,
Stirb, ja.
das ist Bullshit und da
Ja.
habe ich irgendwann so die Schnauze voll von gehabt. Da hätte
Also
ich
ich
echt.
finde auch, also ich finde es gut, wenn man so das als Zusatz macht vielleicht, weißt du, aber so ganz auf Chemo oder auf Strahlung verzichten, wenn man Heilungschancen hat, finde ich sowas von leichtsinnig und
Also,
viele
ja.
bezahlen das mit ihrem Leben und finde das so
Genau.
schlimm.
Genau.
Also.
Das habe ich mir nämlich halt dann auch gedacht. Und ich bin ehrlich, ich habe es dann meiner Ex-Freundin zuliebe gemacht. Ich habe mir dann Kurkuma mitgeholt, habe das halt genommen
Ja, so als
zusätzlich.
Zusatz ist, genau, als Zusatz finde ich das ja auch total in Ordnung. Also das
So
gibt es ja
als
jetzt nichts,
Zusatz
was dagegen
halt.
spricht, ja. Aber das komplett,
Aber ja.
ja.
Genau, ganz
Ja.
komplett, da kann ich nichts mehr anfangen, kann ich gar nichts mehr anfangen. Das ist einfach
Nee.
nicht. Da bin ich halt ein viel zu logischer Mensch, wir sagen es mal so.
Hm.
Also da vertraue ich mehr auf die Schulmedizin, wie es so schön
Ja.
heißt. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich so sagen. Liegt auch daran, wie gesagt, meine Mutter ist Arzthelferin.
Ja, ich finde auch vieles wird einfach so künstlich hochgebauscht.
Ja.
So, und da, ich finde auch immer gut, die solche Kommentare schreiben, wie, ja, ich habe das nämlich letztens bei der Abby, die nächste Woche drankommen soll, die hat ja so einen YouTube-Channel und die hat letztens so Chemo-Kommentare vorgelesen, so von so Leuten. Und dann war so, vertrau auf Gott, bete zu Gott, dann wirst du gesund oder probier dieses Naturheilfahren und das und lass bloß die Chemo und Bestrahlung weg. Und es kommt grundsätzlich von Menschen, die noch nie Krebs hatten, die selbst nicht betroffen sind, die keine
Ja.
Angehörigen haben. Das sind immer die, die am lautesten, sorry, wenn ich das so sage,
Darüber.
die Klappe aufreißen, ja.
Ja, es ist so.
Oh, das kann einen so wütend machen als Betroffener. Das ist unglaublich.
Ja, das ist es. Das ist genauso. Es
Ja,
hat mich auch
genauso.
unglaublich wütend gemacht, sowas. Das.
Also ich kann mir das schon gar nicht mehr anhören. Also
Ich
wenn
auch
ich das
nicht.
irgendwo
Ich
lese
kann es auch
oder
nicht
so, ich
lesen,
muss
genau. Wollte
sofort
gerade sagen, ich kann.
wegscrollen.
Ja, genau. Das geht mir
Ja.
ganz genauso.
Oh, weil ich kann dann auch nicht, ich muss mich dann so zusammenreißen, nicht drauf einzugehen. Und ich denke mir so, du willst darauf gar nicht eingehen, weil derjenige wird seine Meinung sowieso nicht ändern.
Richtig.
Ja, und dann denke ich mir so, oh, ich kann das überhaupt nicht mehr lesen. Absolut
Ganz
gar
genau,
nicht
ganz
mehr.
genau. So, und dann ja, nach einer Chemo, ne, natürlich regelmäßige Kontrollen, ne, gar keine Frage. Ist bisher auch alles super. Also inzwischen bin ich
In
dann,
Remission? Bist du in
genau,
Remission? Ja. Und wie
ja.
lange? Also direkt nach der Bestrahlung dann in Remission gegangen, oder?
Ja, genau. Und dann halt mit
Okay.
alle 3 Monate gab es da halt eine Kontrolle. Und die läuft bisher super. Also
Ja.
ich habe ja inzwischen dann durch den Umzug dann hier hin nach Gütersloh, ja, habe ich ja inzwischen den Onkologen auch wechseln müssen. Tatsächlich. Und muss sagen, der Onkologe hier in Gütersloh, der hat sich beim ersten Mal so viel Zeit genommen dafür. Der hat nicht nur einmal mit dem Ultraschall geguckt, der hat tatsächlich 3, 4 Mal an denselben Stellen immer wieder geguckt.
Sicher ist sicher.
Genau, hat sehr, sehr viel mit mir gesprochen, hat auch ultra viel Sachen so gemacht, die ich so nicht erwartet hätte, hat sich viel mit mir unterhalten über die Dinge. Ja, ich bin zufrieden, sagen wir es mal so.
Das ist, glaube ich, wichtig, dass man gute Ärzte hat.
Ganz genau, das denke ich nämlich auch.
Das ist eigentlich das Wichtigste. Und das kann echt eine lange Suche sein. Also ich weiß ja selbst, wovon ich rede, und wir lesen das auch viel in der Gruppe. Also bei manchen Sachen schüttelt man echt den Kopf. Aber es ist wirklich gut, dass du dich da sicher fühlst. Das ist, wie gesagt, unglaublich wichtig. Auch für die, glaube ich, für die Remission und Nachsorgezeit, dass man weiß, okay, wenn jetzt irgendwas kommt oder irgendwas ist, dass das entdeckt wird. Das gibt ja auch so eine Sicherheit dann.
Ganz genau. Und ja, jetzt dann natürlich war ich dann irgendwann natürlich auch zur Kontrolle dann in Münster bei der Andrologie, ne, um zu gucken nach Chemotherapie, wie steht's um kleine Dinge da unten. Und ja, ich bereue es nicht, dass ich es gemacht habe tatsächlich. Also ich bin unfruchtbar.
Echt, bist du komplett geworden, ja?
Ja.
Wahnsinn.
Also die meinten auch, es wird wohl nicht wiederkommen. Das wird nicht passieren.
Also es ist irreparabel sozusagen, ja.
Genau.
Wahnsinn. Also es war doch eine gute Entscheidung, dass, oder auch, dass dein Onkologe dich nochmal darauf hingewiesen hat.
Ganz genau,
Weil viele
richtig.
denken ja auch in dem Moment überhaupt nicht dran.
Nein,
Bist
das ist,
du da von
habe
alleine
ich,
draufgekommen
nein,
tatsächlich?
absolut
Ah,
nicht. Habe
hat
ich
dein
überhaupt
Onkologe
nicht,
wirklich
habe ich
Wahnsinn.
überhaupt nicht dran gedacht. Habe
Ja,
ich nicht
denkt
einen
man auch
Moment
nicht.
drüber.
Also das finde ich wirklich wahnsinnig gut von deinem damaligen Onkologen, dass der dich darauf angesprochen hat, weil wie
Haben so,
gesagt,
da habe ich an den,
viele.
in dem Moment habe ich da gar keinen Gedanken daran verschwendet, wirklich nicht.
Ja, da hat man auch andere Sorgen und das gerät halt so in den Hintergrund.
Richtig.
Deshalb ist es unglaublich wichtig, dass die behandelnden Ärzte darauf hinweisen. Aber viele vergessen das ja auch. Das sind ja auch nur Menschen, das ist ja auch menschlich, ne? Dass man sagt, okay, wir müssen jetzt ganz schnell die Chemo machen und
Ganz genau,
sowas.
ganz genau.
Aber eigentlich ist es jetzt für dich als Betroffener ist es unglaublich wichtig, irgendwann vielleicht für die Zukunft. Weil wer weiß, was in 10 Jahren ist und dann sitzt man vielleicht da und bereut das zutiefst.
Ganz genau.
Also es finde ich echt top. Ja, und jetzt zahlst du diese 200, nee, wie viel ist es jetzt für einen Mann noch im Jahr? 250?
250 im Monat.
Ach, im Monat.
Ja, jährlich meine ich, nicht im Monat,
Also,
jährlich,
ich
sorry.
würde gerade sagen, Okay, also ist ja so schon viel Geld,
Ja,
was
durchaus,
leider nicht
durchaus.
getragen wird.
Ja, ganz genau.
Naja,
Ja.
aber es war eine gute Entscheidung, dass du es gemacht hast.